Kapitel 5 Gleichgewicht. Elida lief. Der Wind blies ihr ins Gesicht, aber sie schenkte ihm keine Beachtung. 10 Kilometer, jeden Tag. Von der Wohnung zum Labor und zurück. Sollten die anderen doch fett werden. Ihr graute vor dem Meeting. Auf der einen Seite waren ihre 4 Assistenten ja nett, ihre permanente Begriffsstutzigkeit jedoch stellte sie vor eine ernste Herausforderung. Sie lächelte gequält. Man konnte ihnen 3-mal erklären, worum es ging, sie sahen einen begeistert an, um dann so zu tun, als ob sie eben dem Irrenhaus entsprungen wären. Und deshalb durfte sie die Arbeit ihrer Assistenten jetzt selber machen. Wieder einmal. Ihr Leben war komplett durchgeplant. 7 Tage die Woche. Das Zeitmodell von Roland war toll. Zeit haben, wenn man sie brauchte. Und sie dort streichen, wo man sie nicht brauchte. Sie musste mehr darüber erfahren. Und danach zu Alwin. Er würde schon dafür sorgen, dass der Haussegen wieder in Ordnung kam. Wenn sie ihn nicht hätte. Sie stockte und wäre fast aus dem Laufrhythmus gekommen. Ja, was wäre eigentlich, wenn sie ihn nicht hätte? Und will ja. Was hatte Roland gesagt? Wer nimmt, muss auch geben. Das ist ein Gesetz, nach dem alle Welten funktionieren. Die Fahrt von Köln nach Frankfurt war beinahe ein tödliches Erlebnis gewesen. Mehrmals war sie fast eingeschlafen und dann wäre sie wohl nicht wieder aufgewacht. Wenn sie eine lange Strecke mit dem Flugzeug unterwegs gewesen wäre, dann hätte sie auf Jetlag getippt. Sie war um kurz nach 21 Uhr in ihrer Wohnung angekommen und hatte es gerade so ins Bett geschafft, wo sie bis zum Mittag des nächsten Tages geschlafen hatte. Vor dem Gespräch mit Hinks hatte sie sich bisher erfolgreich drücken können. Was sollte sie ihm auch erzählen? Dass dieser Freitag 30 Stunden gehabt hatte? 30 echte Stunden? Er würde sie rauswerfen. Und jetzt auch noch eine Arbeitssitzung mit diesen wissenschaftlichen Analphabeten, die sich ihre Assistenten nannten. »Herr Schmeiß Hirn«, grollte sie. »Männer, so funktioniert das nicht«, fauchte sie ihre 2 Assistenten und 2 Assistentinnen an. Die Mädels machten ein beleidigtes Gesicht. Sollten sie doch. Wenn sie so blöd wie die Kerle waren, dann hatten sie kein Recht auf eine bessere Behandlung. Sie manövrierte mit der Maus über den Schreibtisch und zerfetzte virtuell den Quatsch, den ihr Team ihr als Messergebnisse hatte andrehen wollen. Ihr Team, eine Lachnummer. Wieso bestand Hinks darauf, dass sie sich weiter mit denen abgab? Ihr bedient hier Millionen teure Gerätschaften und ihr kommt nicht einmal mit den Grundrechenarten klar. Das ist kein Fehlerbalken und das da ist keine Gauss-Verteilung. Comprende? Nein, offensichtlich nicht. Sie seufzte innerlich. Was trieben die 4 eigentlich, wenn sie sich unbeobachtet fühlten? Nicht als Strafe, nur zur Übung. Das Ganze nochmal und lest es bitte durch, bevor ihr es bei mir abgebt. Morgen will ich die Messreihen ohne selbst verursachte Fehler sehen. Und was die Auswertung angeht, ich male es nochmal für euch auf. Und dann gehen wir es morgen durch. Aber morgen ist doch was, schnappte sie. Dann fiel es ihr ein. Ja, richtig, die alljährliche Weihnachtsfeier. Mist, wieder ein Zeitgrab. Der Himmel hatte sich offensichtlich gegen sie verschworen. Was soll's? Das, was fehlt, kann ich auch selbst in 2 Stunden hinbekommen. Na gut, dann Freitagmorgen. Das kriegen wir schon hin. Danke. Als ihr Team gegangen war, stellte sie sich vor den Spiegel und sah prüfend hinein. Bin ich jetzt ein spießiger Spieß? Und was habe ich jetzt gewonnen? Ich muss mit Roland sprechen. Ich brauche mehr Zeit.
Sind wir jetzt etwa eitel geworden auf die alten Tage?
Elida unterdrückte einen Schrei und griff nach dem Laptop, um ihn dem Ankömmling an den Kopf zu werfen.
Mal langsam, Elida. Seit wann sind Sie so schreckhaft?
Herr Professor Hinks, wenn Sie wollen, dass ich am Herzschlag sterbe, dann machen Sie genau das noch einmal.
Und wer soll dann meinen Schreibtisch aufräumen? Neckte er sie.
»Meine 4 ratlosen Assis vielleicht? Mehr haben die eh nicht drauf.«
»Kein Wunder. Sie tragen denen ja den...« Er räusperte sich hinterher.
»Die können nichts. Gar nichts. Warum haben Sie mich mit diesen Pfeifen gestraft?«
Hinks blieb ungerührt. »Ich hoffe immer noch, dass Sie davon alleine draufkommen. Wie war es in Köln?«
»Das habe ich befürchtet.« »Nett.«
»Alwin? Vilja? Oder wer?«
»Auch das noch. Mein Privatleben werde ich hier nicht ausrollen. Ich war bei diesem Showmaster, der ein echter Langweiler ist, und bei seinem Kandidaten.«
Hinks zog die Augenbrauen hoch. »Und?«
»Ich bin mir nicht sicher.«
»Wessen sind Sie sich nicht sicher?«
»Dessen, was der mir erzählt hat.«
»Hat der tatsächlich behauptet, ein artifizielles schwarzes Loch erzeugt zu haben?«
»Nein, das hat er nicht. Jedenfalls nicht genau. Wir haben Katz und Maus gespielt, und es ist nichts dabei herausgekommen.«
»Und weiter?«
»Nichts weiter. Ich werde da wohl noch mal hin müssen.«
»Ist es etwas Ernstes?«
»Ich weiß nicht, was Sie...« »Hey, jetzt hört es aber auf. Ich bin kein kleines Mädchen mehr.«
»Eben. Tun Sie mir einen Gefallen, Elida. Tun Sie nichts, was Sie oder ich bereuen müssten. Die Sache ist ernst, sehr ernst sogar. Ich hatte ein sehr unangenehmes Gespräch mit dem Bundesnachrichtendienst und dem militärischen Abschirmdienst. Ich erwarte nach Ihrem nächsten Treffen mit diesem...
Roland.
Einen ausführlichen Bericht. Und keinerlei Ausflüchte. Haben Sie eigentlich einmal darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn es tatsächlich einen Weg gäbe, dieses Phänomen vorsätzlich zu erzeugen?«
Elida wurde heiß und kalt.
»Nein? Wieso?«
Hinks ballte seine Fäuste und starrte sie an.
»Dann schauen Sie gelegentlich mal aus dem Fenster Ihres schönen Büros und stellen es sich vor. Enttäuschen Sie mich nicht noch einmal so. Wir sind hier nicht im Kindergarten, Fräulein Zwilling.«
Damit knallte er die Tür zu und ließ Elida ebenso überrascht wie ratlos zurück.
»Was soll das? Hinks wird nie ungehalten. Und jetzt hat er mich angebrüllt?«
Elida beschloss, den heutigen Tag mit einem guten Glas Wein hinunterzuspülen, allein. Und vielleicht bekam sie ja noch Roland ans Telefon. Hatte der eigentlich eine E-Mail-Adresse? Sie nahm sich vor, ihre Facebook-Likes zu durchforsten. Auf dem Weg zurück zur Wohnung verlor sie die Orientierung. Alles um sie herum erschien mit einem Mal unwirklich, als ob sie durch einen Nebel laufen würde. Die Straße auf der linken Seite verschwamm, dann die Bäume auf der rechten. Sie lief weiter. Es wurde sehr kalt und sehr dunkel. Nur der Weg direkt unter ihren Füßen war noch zu erkennen, dunkelgrau auf schwarz. Sie lief weiter, kam an einen Abzweig. Sie konnte sich nicht erinnern, dass ihre Route zur Wohnung jemals eine Alternative geboten hatte. Sie blieb stehen, frierend, überrascht, ängstlich.
»Wo bin ich hier? Ich muss weiterlaufen.«
Sie hörte Schritte hinter sich. Zwei Personen. In gleichmäßigem Tempo. Noch nicht. Leichter Trab, leise. Wahrscheinlich zwei Frauen. Nicht umdrehen. Elida überholte Elida links und lief nach rechts weiter. Elida überholte Elida rechts und lief nach links weiter. Die Elidas verschwammen und lösten sich auf. Der Nebel und die Dunkelheit lichteten sich. Die untergehende Sonne schien Elida ins Gesicht und blendete sie. Am Abend rief sie bei Roland an.
»Wie geht es Ihnen?«
»Ganz ehrlich?« »Ich weiß es nicht. Sie haben mir nichts über die Nebenwirkungen erzählt, soweit ich mich erinnere.«
»Es gibt keinerlei Nebenwirkungen, nur Wirkungen. Einige sind gewollt, andere erwünscht, wieder andere unangenehm bis tödlich. Sie können es sich nicht aussuchen.«
»Was kann ich mir nicht aussuchen?«
»Die Wirkung.«
»Und was kann ich mir aussuchen?«
»Die Wirkung.«
»Roland, mein Nervenkostüm ist heute nur noch virtuell vorhanden. Ich habe nach dem Besuch bei Ihnen einen ganzen Tag verschlafen
und heute habe ich mich selbst auf dem Nachhauseweg gleichzeitig in zwei Richtungen laufen gesehen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sich etwas klarer ausdrücken könnten.
Geben Sie mir eine Minute zum Nachdenken.
Elida brach in Lachen aus.
Eine Minute? Was genau heißt das bei Ihnen? 60 Sekunden? Ein Leben?
Sie wissen es.
Erklären Sie es mir.
Elida fing sich. Ich habe Angst, jetzt einfach zu sterben und nicht zu wissen, warum.
Sie können jetzt nicht sterben.
Roland traf diese Feststellung mit absoluter Sicherheit.
Elida ließ sich in den Sessel fallen, der in der Nähe stand. Sie meinen, wenn ich jetzt und hier aus dem Fenster springe, kann ich nicht sterben?
Genau das meine ich. Sie könnten sich schwer verletzen, aber nicht sterben.
Kennen Sie die Geschichte von dem Menschen, der dem Tod entrinnen wollte und schnell die Stadt verlassen hat, in der der Tod gerade war? Der Tod war überrascht, ihn in der Stadt gesehen zu haben, wo er ihn doch an dem Ort erwartete, an dem er in einer Stunde sein würde. Es ist weder der Ort noch die Zeit für Ihren Tod.
Und das können Sie so genau wissen? Wann und wo es mich erwischt?
Natürlich nicht. Ich bin kein Hellseher.
Aber?
Aber ich sehe ein Stück Ihres Weges. Und da kommt der Tod nicht vor. Ihre nächsten Entscheidungen werden stark beeinflussen, wie früh Sie ihn treffen. Aber das sind Wahrscheinlichkeiten, keine Sicherheiten. Und außerdem,
was?
Wie können Sie sterben, wo ich doch jetzt im Besitz Ihrer unsterblichen Seele bin?
So gesehen sind Sie bereits tot, und alles, was ich gerade erzählt habe, ist Blödsinn gewesen.
Sie wollte ins Telefon schreien. Vielleicht bekam Roland ja einen Hörsturz davon.
Dann ging sie noch einmal durch das bisherige Gespräch.
Gleichgewicht, das ist es. Sie sind im Gleichgewicht.
Nicht immer, aber immer öfter.
Mir ist nicht zum Scherzen zumute.
Das war kein Scherz. Ich bin auf dem Weg in die totale Langeweile. Und ich habe ein Netz ausgeworfen, in dem Sie sich gefangen haben. Wenn Sie es schaffen, sich zu befreien, dann werden Sie mich aus dem Gleichgewicht bringen, für einen Moment.
Ich brauche dieses Moment. Sie brauchen dieses Moment. Ich zähle auf Sie.
Und was bekomme ich dafür?
Ihre Seele zurück.
Und einen Teil meines Gleichgewichtes. Impulserhaltung, Sie wissen schon.
Und was muss ich dazu tun?
Sie müssen es herausfinden.
Darf ich Sie etwas Persönliches fragen?
Sie dürfen mich alles fragen.
Elida ging zum Angriff über.
Gut, ganz direkt. Warum sind Sie an mir als Frau nicht interessiert?
Roland ließ sich Zeit mit der Antwort.
Ich bin sehr an Ihnen interessiert, aber nicht in einem sexuellen Sinne. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich mich in Sie verlieben könnte.
Elida war gleichzeitig enttäuscht und erleichtert.
Wie das?
Ich habe meinen Weg, Sie den Ihren.
Unsere Wege überschneiden sich für einen bestimmten Zeitraum, der ist aber zu kurz, um eine tiefe Beziehung einzugehen.
Roland, ich habe heute zwei Elidas gesehen, die mich überholt haben und in zwei verschiedene Richtungen weitergelaufen sind. Sagt Ihnen das etwas?
Das ist trivial. Sie müssen sich entscheiden.
Und wofür?
Das ist Ihre Entscheidung.
Ich bringe Sie um.
Versuchen Sie es. Am 17. Dezember habe ich Zeit dafür.
Wann?
Wann immer Sie es wollen, werde ich an diesem Tag für Sie da sein.
Kapitel 6 Eklat. Elida saß wieder im Auto auf dem Weg nach Köln.
»Was sind das für seltsame Tage?« grübelte sie halblaut.
»Ich fahre einen Mann besuchen, der, wenn ich Hinks glauben kann, die Welt vernichten könnte, es aber aus unbekannten Gründen nicht tut. Danach besuche ich meinen möglichen Ex in Spee und meine Tochter, die mich bald nicht mehr kennen wird, und verliere einen wertvollen Tag für meine Arbeit.«
»Was hatte Roland gesagt?«
17.12. Ich werde den ganzen Tag für Sie da sein.
Hat der sonst keine Hobbys?
Auf ihrer Audioanlage lief Living on my own.
Na super.
Woher weiß Freddy, wie es mir gerade geht?
Sieht wohl von oben zu und grinst sich eins, während ich mich hier abzapple beim Monkey Business.
Die Woche war vergangen, arbeitsreich und ereignislos. Ihre Assis hatten es weiterhin geschafft, sich vor der Arbeit zu drücken. Mit dem Ergebnis, dass Elida mit ihren eigenen Themen weit weg war von dem Stand, den sie selbst gern gehabt hätte.
»Ich brauche einfach mehr Zeit«, murmelte sie halblaut vor sich hin.
»Wie soll ich jemals mit etwas fertig werden, wenn ich alles alleine machen muss? 7 Tage die Woche sind einfach nicht genug. Und jetzt noch diese heilige Bim-Bam namens Weihnachten. Tage der Entspannung. Bullshit. Familienstress ohne Ende. Zum Glück brauche ich nicht mehr zu Fuß los zum Einkaufen.«
Sie tätschelte das Pad neben sich. »Wenigstens einer, der mich versteht und nicht mault, wenn's mal länger dauert.«
Sie zwängte sich mit dem Wagen durch die belebten Straßen und fand einen Parkplatz in der Nähe von Roland. Da er gesagt hatte, er hätte den ganzen Tag Zeit für sie, ging sie langsam durch die Menge auf dem Weihnachtsmarkt am Dom. Mal sehen, wie ernst er es meint. Der Geruch war verlockend. Sie nahm sich die Zeit, eine Tüte gebrannte Mandeln zu kaufen. Erinnerte sich an ihre Jugend. Wie kann man mit 30 seiner Jugend nachtrauern, fragte sie sich, und daran, dass sie im letzten Jahr zu dritt über den Weihnachtsmarkt geschlendert waren. Alwin hatte darauf bestanden. Im Nachhinein war es eine schöne Erinnerung. Manchmal sind die Männer doch zu was zu gebrauchen.
Roland ließ sie ein, half ihr aus dem Mantel und bot ihr eine Cola an, als sie sich hingesetzt hatte.
»Womit habe ich das jetzt verdient?«
Er lächelte, hintergründig wie immer, sagte aber nichts.
»Was machen Sie eigentlich beruflich? Psychoanalyse für verkrachte Genies?«
»Nein, ich bin, nach Ihren Maßstäben, so etwas wie ein Portier.
Dafür haben Sie aber eine wenig repräsentative Uniform.«
Er lachte leise.
»Dann lag ich wohl daneben mit meiner Definition.
Meine Aufgabe ist es, Türen aufzuhalten, für andere, für eine begrenzte Zeit.«
»Und was springt dabei für Sie raus? Können Sie davon gut leben?«
»Ja, durchaus. Ich kann nicht klagen. Ich wüsste auch nicht gegen wen.« Jetzt lachte sie.
»Roland, wenn ich Sie vor 7 Jahren getroffen hätte, dann hätte ich alles getan, um Sie zu kriegen. Wirklich alles.«
»Und jetzt? Sind Sie unzufrieden mit Ihrer damals getroffenen Wahl und den Ergebnissen Ihrer, Bemühungen?«
Elida schnappte nach Luft. »Was fällt Ihnen ein?«
»Sie nach meinen Maßstäben zu bewerten? Das ist mein Job. Darf ich erinnern? Sie sind zu mir gekommen, haben mir ohne jeden nachvollziehbaren Grund Ihre Seele geschenkt. Einfach so. Wenn es so etwas gäbe, dann würde ich bei Ihnen von spiritueller Prostitution reden. Sind Sie immer so leicht zu haben und so billig?«
»Ich habe Ihnen etwas geschenkt, was nicht existiert.«
Rolands rechter Zeigefinger verhielt kurz vor ihrer Nasenspitze.
»Falsch. Für mich existiert es. Und da Sie es verschenkt haben, an mich, ist Ihre Meinung dazu irrelevant. Sie gehören mir. Mit Haut und Haaren. Haben Sie das immer noch nicht kapiert?«
Sie wollte aufspringen, weglaufen, erwartete, dass Roland sie festhalten würde, sich auf sie stürzen. Das Gegenteil war der Fall. Roland ließ sich in den Sessel ihr gegenüber fallen und beobachtete interessiert Elidas Fluchtversuch. Sie kam nicht von der Stelle.
»Darf ich Sie erinnern? Ich werde nichts tun, was Sie nicht ausdrücklich wollen.«
»Lassen Sie mich gehen!«
»Dann gehen Sie.«
Elida konnte nicht aufstehen. Sie konnte nicht.
»Was machen Sie mit mir?«
Roland setzte sich aufrecht und zeigte seine leeren Handflächen.
»Ich?« »Im Moment nichts. Das sehen Sie doch. Sie machen das alles.
Passen Sie auf, dass Sie sich nicht auch noch die Kleider vom Leib reißen.«
Elida ging ein Licht auf. Sie hörte auf, sich gegen sich selbst zu wehren und ließ sich schwer in den Sessel zurücksinken. Roland atmete auf. »Danke. Es wäre mir, zumindest später, unangenehm gewesen, von Ihnen verführt worden zu sein.
Aber erst später. Das musste jetzt einfach sein.«
»Ja, später. Sie sind sehr attraktiv.« Elida schaltete um, und sie spürte den Widerstand.
»Sie wollten mir helfen, etwas zu verstehen.«
»Darum sind wir hier.«
»Wir sind auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden, richtig?«
»Richtig.«
»Sie brauchen mich, und ich brauche Sie.«
»Nein, ich brauche Sie. Sie sind einfach nur feige.«
Elida spürte die Hitze, die in ihr Gesicht stieg. »Feige? Ich? Wie kommen Sie darauf?«
»Weil Sie von mir erwarten, dass ich Ihre Entscheidungen treffe. Sagen Sie mir, warum Sie gekommen sind.«
»Weil ich Angst habe. Angst, den Verstand zu verlieren. Seit ich diese Messungen gesehen habe und seit ich sie kennengelernt habe. Und ich habe, ohne den Grund zu kennen, Angst um diese Welt. Sind Sie sicher, dass Sie von hier sind?«
»Kein Alien, sorry. Keine grüne Haut und keine fünf Arme. Enttäuscht?«
Elida überlegte.
»Ja, etwas.«
»Roland, was hat es mit den zwei Elidas auf sich, die ich gesehen habe?«
Roland stützte seinen Kopf in die Hände. Nach einer Weile sah er auf und antwortete. »Ich bin von hier. Absolut. Absoluter geht es gar nicht. Ich bin in eine Situation hineingeraten, die ich mir einfacher vorgestellt habe und aus der ich ohne Hilfe nicht herauskomme. Ihre Hilfe. Es ist aber so, dass Sie selbst darauf kommen müssen, wie Sie mir helfen können. Denken Sie daran, wer nimmt, der muss geben, und wer gibt, der muss nehmen. Sonst ist das Gleichgewicht in Gefahr. Ich habe genommen, sehr viel, genau wie Sie. Deshalb müssen wir beide jetzt geben. Alles andere sind, ja, Nebenwirkungen. Wenn ich Ihnen sagte, dass von uns beiden der Fortbestand unserer Welten abhängt, dann würden Sie das wahrscheinlich für etwas übertrieben halten.
Allerdings
sehen Sie es wie eine Sanduhr. Die Engstelle ist blockiert. Von uns beiden.
Was wird passieren?
Nichts. Richtig. Und Sie wissen, wie das heißt?
Die Welt bleibt stehen?
Ja, in gewisser Weise. Das erscheint mir ziemlich weit hergeholt.
Darf ich Sie an die Theorie erinnern, an der Sie arbeiten? Ihre Experimente? Davon steht nichts in den Lehrbüchern, aber eines fernen Tages vielleicht.
Elida ging einige Punkte durch.
Vieles davon ist nicht neu, nur anders zusammengebaut. Ein Gedankenexperiment, um eine Diskussion anzuregen. Sie haben meinen Vortrag ja gesehen. Es gibt keine Gleichzeitigkeit und keine Bewegung. Alles Illusion, Zaubertricks, ein Modell, an dem man sich reiben soll, ein Modell, welches wir Leben nennen.
Sie stutzte.
Zaubertricks?
Ja, eine Frage des Standpunktes, wie Sie sehen. Und Sie sind mit Ihrem Experiment eine Verbindung eingegangen.
Wie meinen Sie das? Woher wissen Sie das? Fragte Elida erstaunt.
Weil ich in gewisser Weise vom anderen Ende dieses Experimentes herkomme.
Und was kann ich tun? Sie verknüpfen hier ganz offensichtlich physikalische und unphysikalische Elemente miteinander.
Das ist Ihr Standpunkt und der Stand Ihres Wissens.
Ich versuche, eine Situation herbeizuführen, in der ich ein gestörtes Gleichgewicht wiederherstellen kann.
Schon vergessen? Ich bin Revisor.
Elida seufzte. Das ist zu hoch für mich. Und ich habe gerade genug Probleme mit meinem eigenen Leben, auch durch Sie.
Roland stand auf. Sie müssen jetzt gehen.
Was?
Elida starrte Roland überrascht an.
Sie müssen jetzt gehen. Schauen Sie nicht mich so entgeistert an, sondern auf Ihre Uhr.
Sie tat es.
Ach du Grundgütiger, ich muss los.
Roland half ihr in den Mantel und öffnete die Tür.
»Heute keine Freizeit?« witzelte sie.
Roland hielt sie an beiden Händen und sah ihr fest in die Augen. »Nein. Denken Sie daran. Alles, was geschieht, geschieht, weil Sie es wollen. Sie haben noch eine Woche Zeit. Ohne Tricks, ohne Nachspielzeit, ohne Verlängerung und ohne Elfmeterschießen. Wenn Sie versagen, dann wird jemand, den wir beide nicht kennen, die Sanduhr umdrehen. Sie und Ihre Welt haben eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit fortzubestehen und das Gleiche gilt für mich. Das Verfahren ist absolut fair und es ist absolut unbarmherzig. Zusammen hätte jeder von uns die Chance. Helfen Sie sich und Sie helfen mir.« Er ließ sie los und schloss die Tür. Gegen 19 Uhr kam Elida bei Alwin und Vilja an. Sie umarmte beide.
»Ich hatte einen fürchterlichen Tag. Und ihr?«
»Uns ist es gut gegangen. Vilja hat mich in Mathe abgefragt und zur Belohnung durfte ich sie mit Kuchen füttern.«
Vilja lächelte Elida an. Elidas Tab klingelte. Vilja warf einen ausdruckslosen Blick darauf. Ein kurzes Zittern ging durch ihren Körper und Alwin zog sie zu sich. »Keine Angst. Elida ist gleich für uns da, nicht wahr?«
Elida flog mit ihren Fingern über das Tablet wie ein Schmetterling über eine besonders nahrhafte Blüte. Hin und her, hin und her. Nach einer Weile beendete sie ihr Tun und schaute sich die Welt um sie herum an, als sei sie soeben aus dem Kokon geschlüpft. Sie lächelte, ahnungslos.
»So, das war's dann hoffentlich. Wollen wir?«
»Gerne«, antwortete Alwin. Seine Augen flackerten kurz auf. Nach dem Abendessen besserte sich die Stimmung. Elida ließ sich von Vilja erzählen, was sie die Woche über gemacht hatte, und erzählte ihr ein wenig über ihre Arbeit. Roland ließ sie komplett aus. Sie sammelte Viljas Wunschzettel ein, der in perfekter Schönschreibschrift verfasst war. Sie nahm ihn, ohne ihn wirklich zu lesen. Die Dinge würden schon bezahlbar sein. Sie vergewisserte sich bei Alwin, dass er sie nicht übers Ohr hauen wollte. Nein, wollte er nicht. Und er hatte die Liste ebenfalls nicht gelesen. Vilja hatte darauf bestanden, sonst würden ihre Wünsche ja nicht in Erfüllung gehen. Alwin kramte dann ein Brettspiel aus der Sammlung. Sie bauten Straßen und Burgen, vertrieben Räuber oder handelten. Alwin war ein guter Verlierer, denn gegen diese zwei Frauen hatte er keine bessere Alternative. Man konnte zusehen, wie Vilja langsam auftaute und mehr zum Kind wurde. Elidas Tab klingelte. Sie wollte danach greifen, aber Vilja war schneller. Elida und Alwin nahmen die Bewegung wie in Zeitlupe wahr. Vilja stand auf, schnappte das Gerät, drehte sich wie eine Ballerina. Mit der tödlichen Perfektion eines Ninjas warf sie das Tablet an die Wand, wo es wie ein Meteor in das gerahmte Foto der drei einschlug. Es hinterließ einen kleinen Krater dort, wo Elida auf dem Bild zu sehen gewesen war. Dann schlug das Gerät auf dem Boden auf. Auf dem Bildschirm waren Risse zu sehen, wie von Spinnweben.
»Nein!«
Elida schoss aus dem Stuhl und stürzte zur Unglücksstelle. Sie hob das Tab auf und tippte wild darauf herum.
»Au, verdammt!«
Vilja sah Elida mit leerem Blick an. Der Bildschirm blieb dunkel und Elidas Zeigefinger fing an zu bluten. Sie sah Alwin verzweifelt an.
»Kurzschluss. Hast du irgendwo ein Ladegerät?«
Alwin hob Vilja vom Boden auf und drückte das schweigende Kind an sich. Er sah Elida an, mit Augen wie Laserpointer. Der Moment ging vorbei. Elida wartete erstarrt auf den tödlichen Schuss. Alwin drehte sich um, hielt Vilja weiter mit einem Arm an sich gedrückt, zog mit der rechten ein Blatt Küchenkrepp aus dem Spender und reichte es Elida.
»Du gehst jetzt«, stellte er fest.
»Aber
ich melde mich bei dir. Vielleicht.
Vielleicht auch nicht mehr. Nie mehr.
Mach's gut und danke für den Fisch.«
Er ließ sie stehen und ging mit Vilja nach oben. Elida warf sich ihren Mantel über und verließ fluchtartig das Haus. Erst auf halbem Weg nach Frankfurt kam sie zu sich. Sie konnte sich nicht erklären, wie sie bis hierhin gekommen war. Als sie ihre Wohnung betrat, war es, wie aus einem bösen Traum zu erwachen und in den nächsten hineinzufallen. Sie schloss das Tablet an. Ihr rechter Zeigefinger blutete immer noch, tat höllisch weh und verschmierte das beschädigte Display. Etwas knisterte in ihrer linken Hosentasche. Sie zog einen Zettel heraus, der ihr bekannt vorkam, irgendwie, aus einem anderen Universum. Sie schaffte es, ihn mit der linken zu öffnen. Ganz oben stand eine Sanduhr, gefüllt mit Mamas Zeit. Der Rest verschwamm vor Elidas Augen. Sie brauchte eine Weile, bevor sie begriff, dass es ihre eigenen Tränen waren. Eine kosmische Gewalt ergriff sie, und mit einem Schrei der Verzweiflung warf sie das Pad gegen die Wand. Diesmal zerbrach es.